Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 28. Lateinsendung von Radio Frei aus Erfurt. Carissimi salvete ad editionem duodecimam emissionis lingua latinae stationis radiophonici Frei Erfurtiensis. Hodie Domnus Georgius Juncker, professor in Gymnasio Senatorio Evangelico Erfurtiensi, explicabit non nulla dicta et non nulla sententias juridicialia romana. Wozu braucht der Mensch Latein? In der Schule heißt es, das braucht man, wenn man Arzt werden will, das braucht man, wenn man Historiker werden will, das braucht man, wenn man Botaniker werden will. Für die Theologie hat man den Eindruck, braucht man es nicht mehr so wie früher. Aber da gibt es noch eine ganz große Sparte, wo Latein eine wichtige Rolle spielt. Nicht wahr, Herr Jürgen Juncker? Das sind die Juristen und man hat den Eindruck, dass die Juristen so eine letzte Bastion der lateinischen Bildung darstellen. Sie unterrichten am Evangelischen Ratsgymnasium die Fächer Religion und Wirtschaft und Recht. Und kommt Ihnen da in Ihren Fächern auch manchmal etwas Lateinisches unter? Ich frage deswegen, weil das Ratsgymnasium, da spielt der Latein ganz eine wichtige Rolle. Aber was hat das zu tun mit Recht?
Ja, vielen Dank für Ihre Einladung. In Volkswirtschaft ist es eher die englische Sprache. Nicht beim Recht. Es ist sehr viel häufiger, dass das Latein eine große Rolle spielt. Manche dieser Begrifflichkeiten, der juristischen Begrifflichkeiten, haben lateinische Worte im Mittelpunkt. Sie haben sich eingebürgert, sie werden im Rechtsverkehr, in Gerichten häufig verwendet, bei manchen Homepages und Websites von Juristen finden wir auch ein kleines Glossar. Manche sind lateinische Rechtssprüche, allerdings nicht römischen Ursprungs, sondern einige sogar griechischen Ursprungs, andere auch neuzeitlicher Art, ja.
Die dann von den Römern bereits übersetzt worden sind, ähnlich wie auch im Bereich der Philosophie. Das heißt, es gibt Sprüche, die lässt man einmal fallen, um vielleicht anzugeben bei jemandem. Und dann gibt es auch Sprüche, die wirklich noch juristisch von Bedeutung sind. Könnte man so die Einteilung machen? Also Alltägliches, was man auch in anderen Zusammenhang verwenden kann und dann wirklich etwas, was auch heute nur im Recht eine Rolle spielt?
Ganz genau. Wir haben manches, was im Recht eine Rolle gespielt hat, zum Beispiel im römischen Recht, das mehr in die Alltagssprache gegangen ist und seinen juristischen Charakter fast ein bisschen aufgegeben hat, eher eine soziale Frage geworden ist. Aber wir haben auch welche, die praktisch nur unter Juristen verwendet wird oder unter juristisch gebildet, die ins BGB hineingucken wollen oder ins StGB.
Ja. Und womit wollen wir jetzt anfangen? Mit dem Alltäglichen oder mit dem rein Juristischen?
Ist mein Vorschlag, mit dem eher Alltäglichen anzufangen. Was wir ohnehin schon mal so hören, wie cui bono, ach ja, zum Beispiel, damit könnten wir anfangen. Oder auch mit diesem, fangen wir mit A an, audiatur et altera pars.
Das heißt was auf Deutsch?
Es ist auch der andere Teil zu hören oder die andere Partei. Ja. Wenn man so will, im Rechtsstreit, wenn man es genau eigentlich ursprünglich betrachtet, die andere Partei im Rechtsstreit ist auch zu hören. Das gibt es in vielen Abwandlungen, nicht nur im römischen Recht, sondern auch in anderen Gesellschaften und Kulturen. Auch in der Bibel kommt es relativ oft vor, dass es nämlich immer zwei geben muss, die einen Tathergang, eine Begebenheit beschreiben und auf einen Augenzeugen oder auf eine Aussage wird sich in dem möglicherweise entstehenden Prozess oder Rechtsstreit nicht verlassen, sondern es ist immer auch der andere. Wir haben das bis, ich glaube, 1998, wenn ich mich richtig erinnere, oder vielleicht sogar noch länger, in vielen Fällen persönlich kennengelernt, wenn bei Trauzeugen, es sind zwei Trauzeugen dabei, es sind auch zwei sozusagen zu hören, aber in Deutschland gibt es das ja nicht mehr.
Gibt es nicht mehr.
Aber ich glaube, ich habe gehört, in Österreich gibt es das immer noch. Zwei Zeugen sollen gehört werden, wobei audiatur et altera pars ja nicht nur zwei Zeugen meint, sondern die in einem Rechtsstreit verwickelten zwei Parteien. Zwei Zeugen, das können ja auch, die sollen ja auch nicht übereinstimmend und nicht im Beisammensein ihre Aussage machen, also unabhängig voneinander. Und wenn die andere Partei ist auch zu hören, das bedeutet halt im Grunde, dass die im Rechtsstreit sich befindlichen von dem unabhängigen Gericht beide anzuhören sind, auch unabhängig voneinander.
Sie haben schon angesprochen, cui bono.
Ja, wem nutzt das? Zuletzt habe ich es tatsächlich gehört, als es darum ging, dass die Kandidatin Frau Reker zum Oberbürgermeisteramt in Köln sich gestellt hat und dann so schwer, sehr schwer verletzt worden ist und in den ersten Sendungen über diesen Anschlag von diesem Rechtsradikalen kam auch, manchmal fand ich sogar ein bisschen deplatziert, die Frage cui bono. Wem nutzt diese Tat? Es wird also eine Frage, ist also eine Frage, die in strafrechtlich relevanten Zusammenhängen Verwendung findet. Wem nutzt oder wem könnte denn diese Straftat nutzen?
Das ist auch problematisch, wenn das immer nachgefragt wird und zu oft nachgefragt wird.
Es ist problematisch, weil es ja allerhöchstens ein Hinweis sein kann, dass der Täter ist, dem die Tat auch was nutzen kann. Das ist ja erstmal nur eine Vermutung und auch auf keinen Fall der alleinige Weg zu einer Betrachtung des Rechtsfalls zu kommen. Es ist so eine Frage neben anderen. Wem könnte das hier genutzt haben?
Aber wir sind schon wieder beim Rechtsfall. Wir haben ja angefangen mit dem alltäglichen Gebrauch. Audiatur et altera pars, cui bono. Was gibt es dann noch?
Da gibt es zum Beispiel sine ira et studio.
Das heißt?
Ohne Zorn und übergroße Bemühung. Mhm. Das bezieht sich eigentlich auf, beinahe könnte man sagen, so etwas wie ein Temperament, mit dem man in eine Sache hineingeht, die man betrachtet. Wir könnten vielleicht auch sagen Objektivität, Unparteilichkeit.
Bei Geschichtsschreibern kommt das vor.
Genau.
Tacitus.
Ja, bei der Betrachtung dessen, was hier vor mir liegt, halte ich allzu starke Gefühlsregungen zurück, ganz im Gegensatz zu dem jetzt so oft gebrauchten, das sei voller Emotionen und so weiter, ist hier gerade die Vorgabe desjenigen, der es betrachtet, ob Geschichte oder Recht oder politische Zustände, also der sie kommentiert, dass er die betrachtet, ohne dass der Zorn den oder die Freude oder die Emotion, die ihn dazu bewegt, bei seinem Urteil hineinspielen soll.
Aber trotzdem, da kann ich nur antworten, suum cuique.
Jedem das seine Urteil, jedem das seine Herangehensweise. Dann habe ich jetzt natürlich noch etwas gefunden, was oft verwendet wird, ursprünglich in der griechischen Antike angefangen hat und bei einen berühmten Philosophen angefangen, nämlich Aristoteles, und was merkwürdigerweise in der deutschen Übersetzung auf Zugängen und auf dem Tor zum Konzentrationslager, zum Beispiel Buchenwald, steht: jedem das seine, suum cuique. Das soll zunächst einmal in seinem Ursprung die Proportionalität, das, was jedem zusteht, das, was ursprünglich sogar beim Aristoteles in der austeilenden Gerechtigkeit jedem das, was ihm in der Gesellschaft nach zum Beispiel seiner Leistung, dem, was er eingebracht hat, dem, was ihn interessiert hat, dem, wofür er sich engagiert hat, dass ihm gemäß dessen auch ausgeteilt wird, dass er das bekommt, was ihm zusteht, gemäß seines Engagements, seines Einbringens. Das ist ursprünglich gemeint. Das ist ja mehr eine soziale Gerechtigkeit, hat aber tatsächlich dann auch wiederum in Gerichtsverfahren, in juristischen Fällen eine Rolle gespielt, weil dort jedem, zum Beispiel in der Vertragstheorie, weil dort jeder das bekommt, was er vertragsmäßig eingewilligt hat zu liefern. Der eine hat die Wohnung geliefert, für die der andere sich verpflichtet, den Mietpreis zu entrichten. Das wäre dann eine ausgleichende Gerechtigkeit. Und jedem wird proportional das zukommen und zustehen, zu dem er sich vertraglich verpflichtet hat.
Also auch interessanter Aspekt, dass man alle diese Sprüche auch missbräuchlichst verwenden kann. Cum grano salis hört man doch auch.
Mit einem Körnlein Salz.
Was bedeutet das und woher kommt das?
Ich sehe es oder habe es gelesen als aus dem Römischen kommen, also nicht nur eine lateinische Aussage, wie sie ja auch aus dem deutschen Recht des 19. Jahrhunderts noch kommen kann. Es steckt ein Funken Wahrheit drin, das sieht man und liest man relativ oft auch in den Medien bzw. in der Zeitung, cum grano salis. Da ist schon was Wahres dran an dem, was jemand sagt, aber so ganz hundertprozentig trifft es nichts, ist aber dennoch zu beachten, weil ja eben doch irgendetwas richtig ist.
Und in der Medienlandschaft spielt coram publico natürlich eine immens große Rolle.
Vor der Öffentlichkeit. Manchmal hat man das wiederum rechtlich auch für interessanterweise Schauprozesse verwendet, coram publico. Dass Prozesse mit fingierten Prozessakten, mit fingierten Anklagepunkten, auch mit fungierten Beteiligten coram publico gemacht werden. Die Anklagepunkte sind fiktiv, sie sind erfunden. Zeuge, Ankläge und so weiter sind auch fiktiv, rhetorisch, sie existieren nicht in der Wirklichkeit. Und jemand wird vor aller Öffentlichkeit abgeurteilt. Bis zu den Anfang der 50er Jahren war es ja auch in der DDR der Gerichtsbarkeit so, dass es Prozessergebnisse, Urteile gab, die deutlich und heute nachweisbar durch das Eingreifen der SED-Kreisleitung, also eines politischen Organs, zustande gekommen sind und die als Zeugen aufgefahren wurden, rein eine politische Aussage gemacht haben, keine juristische oder tatsächlich beobachtete einen Tathergang.
Das sind alles Rechtssprüche, die man auch im Alltag gebraucht. Wir haben auch einige gefunden, die wohl rein juristisch verwendet werden.
In dubio pro reo ist vielleicht der bekannteste von den rein im Recht entstandenen Sprüchen, Aussagen, im Zweifel für den Angeklagten. Das bezieht sich ja tatsächlich auf ein Gerichtsverfahren, ein Gerichtsprozess, in dem Aussagen, in dem Beweise, in dem Selbstaussagen eigentlich fehlen und wo das Gericht also aufgrund dessen, was es ermittelt hat und was die Ermittlungsbehörden ihm vorgelegt haben, Zweifel hegt. Und diese Zweifel müssen jetzt nicht sofort zu einem Gerichtsurteil führen, es können auch zu einem Nachhaken führen. Die Ermittlungsbehörden können erneut beauftragt werden, neue Ermittlungsergebnisse vorzulegen. Also damit hört das Verfahren nicht auf, aber es kann tatsächlich ein Freispruch herauskommen für jemanden, bei dem auch nach mehrfachen Aufwendungen für ein Gerichtsverfahren, für die Untersuchung, immer noch dieser Zweifel übrig bleibt. Wenn der Zweifel übrig bleibt, dann ist es tatsächlich zugunsten des Angeklagten.
Aber fest steht, dass niemand für ein und dieselbe Sache zweimal verurteilt werden kann, nicht wahr?
Richtig. Nebis in idem.
Nebis in idem.
Ein sehr wichtiger, nämlich zum Beispiel im Grundgesetz, bemerktes Recht, ein Menschenrecht, gleiches Recht, steht nicht ganz am Anfang des Grundgesetzes, wo ja die Menschen- und Grundrechte verzeichnet werden, bis etwa Artikel 19 und dann im Artikel 20 wird gesagt, welche Bedeutung die Artikel 1 bis 19 haben, sondern hier, das ist ein Menschenrechte gleiches oder Menschenrechte ähnliches Recht im Artikel 103 des Grundgesetzes, wonach man nicht zweimal für die gleiche Tat verurteilt werden darf.
Bei Pacta sunt servanda bin ich mir nicht sicher, ob das nicht auch alltäglich verwendet wird.
Ich könnte es mir auch vorstellen. Also außenpolitisch wird es auf jeden Fall verwendet, weil man nämlich Verträge, seit vielen, vielen Jahrhunderten Verträge, die ein Land mit anderen Ländern schließt, eben auch diesem Prinzip unterstehen, dass man sich an sie halten muss. Und damit wird, das kommt da tatsächlich aus dem römischen Recht, weil man in der römischen Politik, der römische Bürgers eigentlich sehr stolz darauf war, dass er zuverlässig auftrat. Und das steht geradezu, diese Zuverlässigkeit in Verbindung mit diesem anderen lateinischen Wort bona fides, dass man ihm, also dass er vertrauenswürdig ist. Und wenn man vertrauenswürdig ist, erwartet man das auch zu Recht von anderen, die zum Beispiel einen Vertrag mit einem abgeschlossen haben. Und dann gilt für beide pacta sunt servanda. Selbst auch wenn Mängel auftreten, wie wir heute sagen würden, jemand liefert dem anderen bei einem Kaufvertrag etwas Schlechtes oder etwas, was nicht in Ordnung ist oder nicht so bei dem anderen ankommt, wie es von ihm vertraglich versprochen worden ist. Pacta sunt servanda ist also heute eine vertragsrechtliche Formulierung.
Rom und Recht, genauso wie Rom und Militär, das waren wohl die zwei Faktoren, die Rom groß gemacht haben. Was meinen Sie? Muss man heute noch wirklich, wenn man Rechtswissenschaft studiert, Latein lernen? Römisches Recht, spielt das noch eine Rolle?
In den Vorlesungen? Im Studium,
in den
Vorlesungen? Spielt es eine Rolle? Also man hat auf jeden Fall Rechtsgeschichte und da wird römisches Recht auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ob jetzt der Punkt römisches Recht, wenn man sich mit Rechtsgeschichte beschäftigt als angehender Jurist ein fakultativ zu belegendes Fach ist, da bin ich mir nicht sicher, aber es kommt auf jeden Fall, Rechtsgeschichte ist ein wichtiger Bestandteil.
Römisches Recht wirkte ja auch noch Jahrhunderte später im Byzantinischen Reich, da war dort schon alles griechisch und trotzdem die Rechtssprache blieb Latein, auch wegen dieser Klarheit der lateinischen Sprache, nicht wahr?
Bestimmt, ja.
Ich lese hier Nullum crimen oder Nulla pöna sine lege. Ist da ein Unterschied zwischen Nullum crimen sine lege oder nulla pöna sine lege? Wir müssen es vorher übersetzen.
Kein Verbrechen ohne Gesetz, beziehungsweise keine Strafe ohne Gesetz, ohne dass etwas eine gesetzliche Bestimmtheit hat, also wörtlich genau formuliert ist, als Gesetz verabschiedet ist, kann es kein Urteil über eine Tat geben, kann es keine juristische Beurteilung zum Beispiel eines Vertragsbruchs geben, wenn er nicht niedergeschrieben ist oder niedergelegt ist, also gesetzlich fixiert. Das nennen wir ja auch positives Recht. Positiv von ponere, das ist das niedergelegte, niedergeschriebene Recht und wenn es bei einem Fall kein entsprechendes niedergeschriebenes Recht, keinen Paragraphen sozusagen gibt, keine Erwähnung in irgendeinem Gesetzbuch, Strafgesetzbuch oder Handelsgesetzbuch, dann ist das nicht Unrecht. Genau bei der Strafe, wenn das Strafmaß nicht vorgegeben ist, also gesetzlich bestimmt ist, kann es nicht gefällt werden. Es kann nicht sozusagen aus eigenem Gutdünken eine Strafe gesetzt werden, die nicht in ein Gesetz als Rahmen bezeichnet worden ist. Dem folgen noch andere sine lege bzw. nulla pöna Ableitungen.
Also es gibt nicht nur nulla pöna sine lege,
sondern zum Beispiel nulla pöna sine culpa. Das Schuldprinzip muss auf jeden Fall immer Beachtung finden, insbesondere im Strafrecht. Wir sprechen ja auch vom strafrechtlichen Prüfschema, also ein Gericht muss das strafrechtliche Prüfschema anwenden und dabei muss es als einen der wichtigen Punkte auch die Schuld der Angeklagten, des Angeklagten oder der Gruppe, die hier angeklagt ist, genau definieren oder nachweisen. Hätte der oder diejenige auch anders handeln können, hätte er das machen können oder ist er angestiftet worden oder ist er in eine Zwangslage gebracht worden, aus dem heraus er die Tat mitgemacht hat, begangen hat, sich mitschuldig gemacht hat oder Mitwisser war, das wird abgedeckt, also durch diesen Satz nulla pöna sine culpa, ohne Schuld, ohne nachgewiesene Schuld.
Was gibt es noch für sine Ableitungen, also sine lege, sine culpa?
Sine lege scripta, das könnten wir vielleicht noch zu Erläuterung oder Verdeutlichung der von sine lege sagen, also keine Strafe ohne geschriebenes Gesetz. Das geht also so weit, dass das Gesetz tatsächlich ein positives Recht sein muss. Es muss niedergeschrieben sein, es muss nachlesbar sein und es darf zum Beispiel nicht mündlich sein. Ja, es darf nicht vorformuliert werden, so formuliert werden, dass es ausschließlich einer mündlichen Einsicht zugänglich ist, sondern geschriebenes Gesetz.
Domine Junker, sempre traditio est in colloquis nostris per contativis ut etiam invitatus ad invitata saltem non nulla verba proferat lingua latina. Ques und vota tua auscultatoribus ad quem vis salutare lingua latina.
Saluto omnes discipulos et discipulas linguae latinae in scholis turgiensibus et specialiter in gymnasio senatorio evangelico erfurtiensi.
Gratias tibi agimus et etiam quia est prima editio in novo anno. Omnibus auscultatoribus exultamus omnia fausto felicia et fortunata et tibi quoque. Gratias tibi.
Libenter.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, at, radio, signum negativum, frei, punctum, de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören. Nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.